Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast. Backdates, oh Gott, ich hänge. Dings mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen / Ehemann.
Lorenz.
Genau. Holper die Polter.
Ja. Aber so sind die Leute wenigstens direkt dabei.
Ja.
Weil es unerwartet war.
Das ist richtig. Es war extra gemacht.
Ja.
Okay. Heute habe ich eine Geschichte dabei.
Du hast eine Geschichte dabei?
Hast du noch Hausmeisterei sozusagen?
Hausmeisterei?
Nein.
Eigentlich nicht.
Gut. Habe ich eine Geschichte dabei, weil in meiner Naturkolumne Schreibes Naturarium wird es jetzt in der nächsten Folge, die am Freitag rauskommt, wie immer, die kommt immer freitags, Freitagnacht quasi raus, wird es um ein Thema gehen, das verwandt ist mit dem, was ich jetzt heute erzähle. Und das, als ich daran gearbeitet habe, dachte ich mir, das wäre ein Teilaspekt davon, ein kleiner Teilaspekt, wäre eigentlich ein gutes Podcast-Thema. Und deswegen reden wir heute über invasive Pilze. Denn wenn wir an invasive Arten denken, ne, dann kommen so meistens so Bilder von Pflanzen oder Tieren in den Sinn, die sich irgendwie aggressiv ausbreiten und zum Beispiel heimische Vegetation verdrängen und so. Ne? Also zum Beispiel so die Douglasie, das ist ja ein Baum, oder der Waschbär oder die Tigermücke. Ne? Das sind so Sachen, an die man direkt denkt, wenn man an Neobiota heißt das dann, also an nicht heimische Lebewesen denkt. Aber Neomyceten, also Pilze, die nicht heimisch sind, fliegen immer so ein bisschen unterm Radar. Ja, also Lorenz, fällt dir spontan ein Neomycet ein?
Boah, bin ich glaube ich, also spontan nicht, nee.
Ja, genau, das geht den meisten, glaube ich, so. Na, also Neomyceten erstmal heißt Pilze, die halt in ein neues Gebiet eingeschleppt wurden und dort eben das Potenzial haben, die heimischen Ökosysteme irgendwie stark zu beeinflussen. So, ne? Also wenn gebietsfremde Pflanzen, also Neophyten oder gebietsfremde Tiere, Neozoen, oft viel Aufmerksamkeit halt kriegen, so in der Öffentlichkeit, bleiben Neomyceten eher so im Schatten dieser Gruppen. Ich hatte jetzt auch eine Vorlesung, wo dann auch die Dozierende meinte so, wie heißt das eigentlich, invasive Pilze, so, heißt das denn Neofungi oder so? Keinem von uns fiel ein Wort ein, deswegen, deswegen war auch so für mich so eine Motivation, das jetzt zu machen, ne? Ja, und das liegt halt auch irgendwie daran, dass die Auswirkungen oft weniger sichtbar sind und Menschen sich ja auch mit Pilzen vielleicht jetzt nicht so doll befassen, nicht so gut auskennen, aber die Rolle halt von diesen Neomyceten ist halt schon sehr groß, weil die weitreichende Konsequenzen haben können. Also wir hatten ja ganz am Anfang des Podcasts schon mal, habe ich ja schon mal über Pilze gesprochen.
Ja.
Und danach habe ich auch schon mal über Pilze gesprochen, glaube ich, Cordyceps und so. Also Pilze an sich spielen ja eine super zentrale Rolle in den Ökosystemen. Sie sind Zersetzer, die zum Beispiel abgestorbene organische Materie abbauen, wichtige Nährstoffe in den Kreislauf zurückführen, auch symbiotische Beziehungen mit Pflanzen eingehen. Also wir haben, glaube ich, auch schon mal über Mykorrhiza und Bäume gesprochen. Wenn jetzt aber ein Pilz in ein Gebiet eingeführt wird, in dem die heimischen Organismen eben nicht an ihn angepasst sind, kann der eben die Balance in diesem System sehr stark stören. Also dachte ich mir, machen wir doch mal einen Streifzug durch die Welt der invasiven Pilze. Eine Sache, die, finde ich, sehr wichtig ist und die sehr brenzlig ist, ist die Situation bei den Amphibien. Hast du da schon mal gehört, wie es denen so geht? Ich glaube, wir hatten das auch mal in der Folge.
Mit Bezug auf Pilze?
Ja.
Ein Pilz, der Amphibien befällt oder nur indirekt beeinflusst?
Nee, nee, der wirklich Amphibien befällt. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Es gibt ja das sogenannte Amphibiensterben und das liegt an diesem Pilz. Das ist ein Chytridpilz, der heißt Batrachochytrium, Jesus Christus, und Dendrobatidis zum Beispiel, der sich oft auf Frösche oder auch andere Amphibien stürzt. Also man bezeichnet den halt, weil der Name so kompliziert ist, als BD. So, ja. Und der Pilz befällt eben die Haut der Amphibien, die für Amphibien natürlich ein super wichtiges Organ ist. Ja. Sie atmen darüber, sie tauschen Flüssigkeit, Mineralien aus mit der Umwelt und geben auch Abfallstoffe darüber ab. Und die Infektion mit diesem Pilz beeinträchtigt diese Hautfunktion stark und stört dann auch so das osmotische Gleichgewicht der Tiere und der Haut. Und das führt dann dazu, dass die Tiere den Wasser- und Elektrolythaushalt nicht mehr so gut regulieren können, was dann tatsächlich bis hin zum Herzversagen führen kann und dann eben zum Tod. Und außerdem sondert der Pilz, wie viele Pilze eben auch, Toxine ab, was die Tiere dann zusätzlich schwächt.
Und der Pilz lebt aber von den Ausdünstungen der Amphibien, oder wie?
Das ist ein Hautpilz, der lebt halt von dem Gewebe so.
Ach so.
Und dieser Chytridpilz stammt ursprünglich eigentlich vom afrikanischen Kontinent, wo afrikanische Krallenfrösche als Wirt fungieren. Und weißt du, was man mit den afrikanischen Krallenfröschen lange gemacht hat?
Das ist ein Modellorganismus, oder? Xenopus. Lebes.
Man hat aber eine ganz bestimmte Sache mit denen gemacht.
Für die Schwangerschaftstests?
Ganz genau.
Okay.
Ja, und deswegen hat man die auch weltweit gehandelt, was zur Verbreitung des Pilzes eben beigetragen hat. Also man machte sich dabei das biologische Prinzip zunutze, dass im Urin von schwangeren Personen das Hormon HCG ist, und das führt wohl bei diesen Fröschen dazu, dass die dann Eier legen.
Mhm,
so.
Ja.
Und das heißt, wenn man das dann quasi getestet hat, also Urin einer Person, die vielleicht schwanger ist, und dann geguckt, ob der Frosch dann direkt Eier legt. So, ne?
Stell dir vor, du gehst in den Supermarkt oder in die Drogerie oder Apotheke oder so, kaufst dir einen Schwangerschaftstest, und da ist einfach so ein kleiner also Frosch drin, auf den du drauf pinkeln musst.
Oh Gott. Herr Frosch,
und,
so, schönen
und
Dank.
Gab's gleich. Ja, Kinderwunsch erfüllt sich.
Oh je. Ja, auf jeden Fall hat sich dann seit den 1980er Jahren der Pilz in Regionen wie Mittel- und Südamerika, Nordamerika, Australien und eben auch Europa ausgebreitet. Und ganz, da trifft er eben auf Amphibienarten, die den Pilz nicht kennen, also man ist ja naiv sind und gar nicht angepasst haben, keine Abwehrmechanismen gegen BD haben. Und in Europa wurde dieser Pilz schon in verschiedenen Ländern nachgewiesen, darunter Spanien, Italien und eben auch bei uns in Deutschland. Und einige Arten wie die Geburtshelferkröte sind in bestimmten Regionen besonders stark betroffen und vor allem in höheren Lagen, wo kühle Temperaturen die Verbreitungspilze begünstigen, weil es gibt ja oft gerade so Hautpilze oder so, die mögen es ja oft gern mal kühler, also viele Pilze mögen es gern lieber kalt, andere Pilze mögen es wieder warm, aber ja, in diesen kälteren Gebieten wurden halt bei den Populationen von den Geburtshelferkröten zum Teil eine Sterblichkeitsrate von 100% beobachtet. Also es kann wirklich eine komplette Population ausrotten, und deswegen ist der so gefährlich, und deswegen ist es auch so schlimm, der Lebensraumverlust der Amphibien und so, weil die dann immer enger aufeinander hängen, so in den letzten Spots, wo sie leben können, und dann stecken die sich halt rasant an. Ja, es gibt aber auch Hoffnung. Also einige Amphibien fangen an, so eine gewisse Resistenz zu zeigen. Forschende haben festgestellt, dass Unterschiede im Erbgut der Tiere, vor allem bei Proteinkomplexen, die eine Schlüsselrolle halt im Immunsystem spielen, eine wichtige Rolle bei der Immunität gegenüber BD spielen könnten. Es wurde zum Beispiel beobachtet, dass Frösche, die sich von einer Infektion erholen konnten, anschließend resistenter gegen eine neue Infektion waren und nicht gestorben sind, ja. Und dann gibt es auch so kreative Lösungsansätze. Also wie gesagt, dieser Pilz mag es eigentlich kühl, wie viele Pilze, über die wir auch noch sprechen werden. Und deswegen haben sie so eine sogenannte Froschsauna gebaut. Das heißt, infizierte Frösche wurden in so beheizte Terrarien untergebracht. Und diese höheren Temperaturen haben den Pilz dann abgetötet. Und das, so konnten sich die Frösche dann erholen und wurden tatsächlich wieder gesund. Und es gibt in dieser Pilzgattung auch noch so einen Bruder von dem BD. Und zwar den Hautpilz Batrachochytrium salamandrivorans. Und der ist landläufig als Salamanderfresser bekannt. Der killt nämlich Salamanderpopulationen, also auch komplett. Und der wurde 2015 das erste Mal in Deutschland nachgewiesen und ist auch auf dem Vormarsch. Also ja, und Feuersalamander und so, die haben ja eh schon krass Probleme. Und das ist ziemlich übel. So.
Krass.
Ja. Gleiches Problem bei unseren Krebsen. Also viele Menschen wissen ja gar nicht, dass es in unseren heimischen Flüssen so Muscheln gibt und eben halt auch Flusskrebse. Und der einheimische europäische Flusskrebs, den kennen wir auch als Edelkrebs, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gewässerökosysteme. Ja, er lebt in sauberen, gut durchströmten Flüssen und Seen, spielt dort auch so eine wichtige Rolle als sozusagen Gesundheitspolizei im Gewässer, ja, da so Material frisst und Tiere frisst und so zur Reinigung des Wassers eben beiträgt. Und leider ist er aber in vielen Gegenden stark bedroht. Und eine der größten Bedrohungen für diesen Flusskrebs ist der amerikanische Signalkrebs, ja, der ursprünglich aus Nordamerika stammt und in Europa eingeführt wurde. Und man findet den echt in total vielen Gewässern, also in Frankfurt zum Beispiel. Da gibt es so einen Park bei mir in der Nähe, wo ich gewohnt habe. Und da in dem See gab es eben auch diesen amerikanischen Krebs. Ja. Und der ist halt größer, aggressiver, widerstandsfähiger und verdrängt den Edelkrebs halt aus dem Lebensraum. Aber was viel schlimmer ist, ist nicht die direkte Konkurrenz, sondern er trägt einen Pilz mit sich dabei, der für den unseren Krebs halt tödlich ist, während er selber, also der amerikanische Krebs, immun ist. Und zwar nennt man diesen Pilz Krebspest. So, darunter ist er bekannt, ja. Und der Pilz heißt Aphanomyces astaci und der kommt, wie gesagt, aus Nordamerika. Und unsere Krebse hier sind halt quasi schutzlos gegen die Infektion mit ihm. Der Pilz befällt die Krebse über die Haut, also ganz typisch, und dringt in das Körpergewebe ein, wobei er dann dort Sporen bildet, die dann auch das Gewebe zerstören und gibt auch Toxine ab und so. Und es führt halt zu schweren Entzündungen und letztlich dann zum Tod der infizierten Krebse. Und die sind halt vorher auch, also total so, ja, sehr, sehr krank. Also sie haben Koordinationsstörungen, liegen lethargisch rum, können sich zum Teil nicht mehr bewegen. So, ja, und sind total wehrlos dann gegenüber der Umwelt und auch, ja. Und die Krebspest breitet sich halt auch schnell aus. Vor allem in Gewässern, die eben von diesem Signalkrebs bewohnt werden, da kommt es halt zu Kontakt und dann können auch die Sporen werden auch im Wasser sowieso übertragen und die können auch lange überleben und immer neue Wirte infizieren. Was wirklich dazu geführt hat, dass der heimische Flusskrebs in vielen Gebieten komplett, also wirklich komplett ausgerottet wurde. Mhm. Und ja, das hat auch eine Auswirkung auf die Wasserqualität. Die kann dann auch schlechter werden, wenn da halt kein Krebs mehr ist, der für Ordnung sorgt.
Weil das macht der Amerikaner nicht.
Nee, nicht in dem Maße. Aber das Problem ist halt, dass der auch nicht überall sitzen muss. Krebse latschen ja auch rum. So, das heißt, in einem Gewässer nebendran hast du dann vielleicht gar keinen Krebs mehr. Und das ist halt nicht so dolle. Dann hatte ich jetzt bei Säugern, für Säuger ist das ja auch ein Problem, Pilz. Wir kommen dann auch noch zu den Menschen. Aber ein Beispiel ist sehr interessant, weil jetzt habe ich die ganze Zeit über, also man hört ja viel von Neobiota, die hierher nach Deutschland kommen, aber wir exportieren natürlich auch. Mhm. Also jetzt nicht immer so, das klingt immer so, auch in den Medien so, ihr wandert dauernd was ein, das killt alles. Wir sind selber auch Exporteure.
Exportweltmeister.
Und das ist auch ein dramatisches Beispiel. Und zwar hast du schon mal von dem White-Nose-Syndrome bei Fledermäusen gehört?
Nee.
Das ist ein Pilz.
Klingt ein bisschen nach Kokain.
Leider, es sieht auch tatsächlich ein bisschen so aus. Aber ist es nicht. Also der Pilz heißt Pseudogymnoascus destructans. Mhm. Und der befällt eben Fledermäuse. Und meine Dozentin hat gesagt, dass der wahrscheinlich, also man kann zurückverfolgen, dass in einer bestimmten Höhle in Nordamerika passiert ist. Mhm. Kam wohl ein Höhlenkletterer aus Europa. Und vermutlich hatten die einfach Sporen davon an ihren Schuhen oder an dem Equipment, wo sie vorher in Europa halt rumgeklettert sind in Höhlen, wo die Fledermäuse, die europäischen Fledermäuse halt diesen Pilz hatten, aber die selber sind resistent dagegen. Ja? Also die kommen gut damit klar. Und das hat er dann in eine Höhle in die USA gebracht. So. Und da das haben sie eben dadurch, dass die Sporen da eingeschleppt wurden die Fledermäuse infiziert. Und es ist ja sogar so, also das ist wirklich ein großes Thema, was viele Leute auch gar nicht auf dem Schirm haben. So dieses, dass man, wenn man mit den Klamotten und Sachen aus einem Land ins andere reist und auch rückwärts, dass man da halt großen Schaden einrichten kann. Deswegen ist ja zum Beispiel in Australien so, dass die Schuhe kontrolliert werden, wenn du da hinkommst. Also ob da Erde dran klebt und so, sonst wird das da noch gereinigt. Die machen das hauptsächlich wegen Neophyten, also wegen, dass du da nicht irgendwelche Pflanzensamen einschleppst. Mhm. Aber ja, das ist natürlich auch ein Thema, was so Sporen angeht. Und dieser Pilz jedenfalls, also dieser, der die Fledermäuse befällt, das ist auch so, dass der bei kühlen Temperaturen auf der Haut der Fledermäuse wächst, vor allem um die Nase herum und an den Flügeln. Und das Problem hier ist, dass er sie beim Winterschlaf stört. Das heißt, die Infektion führt dazu, dass die vermehrt aufwachen, weil sie Schmerzen haben, weil es juckt und so weiter und so fort. Ja. Wodurch die Fledermäuse ihre Fettreserven zu früh aufbrauchen und die verhungern dann im Winter einfach, weil natürlich da noch keine neue Beute da ist. Und das ist auch krass, die Sterblichkeitsrate in solchen Kolonien ist, beträgt bis 90 oder auch mal 100%. Also ist wirklich extrem krass. Mhm. Und also Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Fledermäusen sind bereits diesem Pilz zum Opfer gefallen. Und das hat natürlich wieder so einen Rattenschwanz an anderen Problemen, schleppt es ja nach sich. Ne? Wenn du irgendwie eine Gegend hast, wo die Fledermauspopulation auf null fällt, und dann hast du da auf einmal dann
Insektenplage.
Genau, komplett übertriebene Moskitoplage oder so, ja. Aber es ist natürlich da auch die Frage, es gibt so Anzeichen, dass es wohl auch ein paar Individuen gibt, so die das durchhalten, also die da ist anscheinend eine Resistenz aufbauen. Ja. Was die Hoffnung ist, ist jetzt einfach, dass das so eine Art Flaschenhals ist, in dem Sinne, dass das jetzt alles einmal durchlaufen werden muss, die Populationen fast zusammenbrechen und dann die übrig bleiben, die eine Resistenz haben und die Population sich neu aufbaut. Also da muss man natürlich jetzt sehr stark Fledermausschutz halt betreiben. Und ja, und einfach hoffen. Das Beste hoffen. Mhm. Wie so oft in der Biologie. Aber ja, wie gesagt, Säugetiere und Pilze, wir Menschen sind ja auch Säugetiere.
Mhm.
Ne? Und ich hatte dir ja vorhin gesagt, dass ich nicht wusste, dass Candida auris, also es war mir nicht so klar, ich wusste es schon mal, aber ich habe nicht so nachgedacht darüber, dass Candida auris, also so ein Hauthefepilz, der uns befallen kann, dass der ursprünglich aus Japan stammt und 2009 zum ersten Mal nachgewiesen wurde dort in Japan. Das war irgendein Ohrabstrich von einem Patienten. Und ja, das ist ja ein typischer, ganz schlimme Komplikation in Krankenhäusern. Also weil der Candida auris wirklich schwerste systemische Infektionen verursachen kann. Ich glaube, wir hatten schon eine Podcast-Folge, wo ich über Pilze, die Menschen befallen, ich glaube, über Candida gesprochen habe, oder? Kann das sein? Ich glaube schon.
Von der Gattung gibt es ja auch zum Beispiel Candida albicans. Wenn du jetzt keine Candidose hast, dann ist es ja nicht so schlimm.
Also genau, es sei denn, du bist immunsupprimiert, dann schon. Aber also das Problem halt bei so bei diesen Pilz ist, also die Infektion, die kann sich halt oft super vielfältige Art und Weise äußern, die nicht so super offensichtlich ist, ja. Mhm. Also zum Beispiel langanhaltendes Fieber, ohne dass man erkennt, warum, Schmerzen, verschiedene Körperregionen, lokale Infektionen, Blutvergiftung, Schüttelfrost, niedriger Blutdruck, Wundinfektion, Harnwegsinfektion, Ohrenentzündung, Lungenentzündung, also alles Mögliche, wo die Leute dann oft erstmal denken, ja, Bakterium. Ja, und dann geben die Ärztinnen, Ärzte geben dann Antibiotika und so und es wird nicht besser und man verliert halt Zeit, weil der sich halt krass ausbreitet. Und das ist sowieso ein großes Problem bei ihm, weil oft viele Infektionen mit ihm erstmal asymptomatisch verlaufen, ja. Mhm. Was eben die Erkennung, Behandlung, da verliert man einfach so viel Zeit, in der sich ins ganze Körpergewebe einwandert. Und das ist auch tatsächlich so, ab einem gewissen Punkt kannst du nichts mehr tun. Also du kannst dann nur zugucken, wie quasi dieser Mensch aufgefressen wird von diesem Pilz. Und das ist echt heftig. Und die Sterblichkeitsrate bei so einer invasiven Candida, also die nicht irgendwie auf der Hauptoberfläche ist, sondern irgendwo einwandert in deine Lunge, irgendwie ins Gewebe, richtig eindringt in deinen Körper, was die Sterblichkeitsrate zwischen 30% und 60%. Also ich wahnsinnig hoch, wenn wir es vergleichen mit Corona und lauter so Sachen. Ne?
Ja.
So. Und das war ja schon schlimm. Ja, und das Problem ist, wie gesagt, oft, dass man erstmal Antibiotika gibt, nicht weiß, was ist. Das hat bei vielen Menschen nicht direkt so, also viele Ärztinnen und Ärzte haben da es nicht so auf dem Schirm. Im Krankenhaus schon. Also wenn du da im Krankenhaus liegst, da haben die es schon auf dem Schirm. Aber wenn du zu deinem Hausarzt gehst, weil irgendwie Lunge komisch ist oder so, hast du es nicht erstmal so, denk dann nicht als erstes an Pilz. Ne? Und das Problem ist auch, dass dieser Pilz multiresistent ist. Das heißt, gegen viele gängige Antimykotika auch, also Pilzbehandlung gegen Pilzmittel, Antipilzmittel resistent ist und man oft wirklich ausgeliefert ist diesem Pilz.
Mhm.
Also manchmal können die Ärzte wirklich einfach nur zu gucken, wie da so ein Patient wirklich aufgefressen wird in dem Sinne. Also einfach total getötet wird. So. Also Behandlung ist schwierig, gerade bei Menschen, die im Krankenhaus sind, die zum Beispiel da sind, weil sie krank sind, also weil es ihnen schlecht geht, weil die vielleicht eine andere bakterielle Infektion haben, eine schwere, und dann kommt noch die Pilzinfektion obendrauf oder sonst wie anders, eben immunsupprimiert sind, alt sind oder besonders jung sind, also kleine Babys oder sowas, ja, und es wird halt auch der hat auch nicht nur gegen Antimykotika so eine hohe Widerstandsfähigkeit, sondern auch gegen Desinfektionsmittel und sowas und auch gegen verschiedene andere Medikamente. So, und deswegen klassifiziert man den auch als einen der weltweit gefährlichsten und besorgniserregendsten Pilzinfektionen für Menschen. Und das ist halt wirklich eine komplizierte Bekämpfung dann dieser Infektion. Aber es gibt auch noch andere Pilzinfektionen. Eine hatte mal eine Mitbewohnerin von mir in Wien. Und zwar mit Aspergillus fumigatus, einem Schimmelpilz, der weltweit vorkommt, so, und eben auch gefährlich für Menschen mit geschwächtem Immunsystem ist. Und man kann dann durch ihn Aspergillose bekommen. Das heißt, kann in Anführungsstrichen sanft verlaufen, sowas bei meiner Mitbewohnerin. Die hatte allergische Reaktionen, aber es kann eben auch wieder so eine systemische Infektion sein, die dann lebensbedrohlich wird und dann ab zu einem gewissen Punkt kann man da auch nicht mehr helfen. Und da gibt es auch wieder Resistenzen gegen Antimykotika. Also es ist alles sehr, sehr kompliziert.
Mhm.
Nicht gut.
Mhm.
So. Also gebietsfremde und eingewanderte Pilze sind jetzt nicht nur so eine Bedrohung für die menschliche Gesundheit, was Infektionen angeht, sondern sind auch noch anderweitig für uns gefährlich, für unsere Gesundheit, und zwar in Bezug auf Nahrungsmittelsicherheit.
Mhm.
So, diese Pilze haben, wie wir eben schon ein bisschen angeschnitten haben, halt die Fähigkeit, schnell in Ökosysteme einzudringen und dort halt Schäden anzurichten, wie mit Flusskrebsen und so weiter und so fort. Ne? Sie können aber eben auch Pflanzen befallen, die für die Landwirtschaft von großer Bedeutung sind. Mhm. Also sowohl Nahrungsmittelproduktion als auch dann das Einkommen von LandwirtInnen halt gefährden. Ne? Und ein prominentes Beispiel, das kennen auch viele Gärtnerinnen und Gärtner, dass die verheerenden Auswirkungen eben dieser invasiven Pilze zeigt, ist der Erreger der Kraut- und Knollenfäule, Phytophthora infestans. Das kennt man auch als Braunfäule. Mhm. Und dieser Pilz, der zur Gruppe der Eipilze gehört, ist vor allem durch seine Rolle durch die große Hungersnot in Irland im 19. Jahrhundert bekannt. Hast du davon schon mal gehört?
Ist es diese The Great Famine?
Das ist mit der Kartoffelernte.
Mit der Kartoffel, genau.
Genau.
Und, ja. Und die... Nee, warte, welches Jahrhundert hast du gemeint?
19. Jahrhundert.
Ja, die kam dann auch nach Amerika, oder wie war das?
Also das war die große Hungersnot und der Pilz hatte die Kartoffelernte quasi vollständig zerstört und damit dann riesige humanitäre Katastrophe ausgelöst, weil gerade die ärmeren Menschen sich zum Teil ausschließlich von Kartoffeln ernährt haben. Mhm. Und das wütete zwischen 1845 und 1852 und hatte eben auch verheerende Auswirkungen auf die Bevölkerung, weil der Pilz die Hauptnahrungsquelle eben vernichtet hat. Mhm. So, ja. Und der Verlust dieser Ernte führte zu einer massiven Hungersnot mit schätzungsweise 1 Million Toten. Und ungefähr 2 Millionen weitere Menschen waren dann zur Auswanderung gezwungen, oft nach Amerika.
Ach so, wo sie so rum, genau.
Genau, ja. Ne? So, was die irische Demografie aber auch wirklich bis heute verändert hat. So.
Und auch die amerikanische, also wenn du an die Ostküste schaust.
Ganz genau. Ja. Und der wirtschaftliche und soziale Schaden war so immens. Ne? Also ganze Gemeinden verarmten und die Landwirtschaft war auch danach über Jahre hinweg extrem beeinträchtigt. Mhm. So, also es war wirklich sehr, sehr, sehr schlimm. Aber dieser Pilz ist jetzt nicht nur so ein Schrecken der Vergangenheit. Auch heute ist er noch da und stellt auch eine Bedrohung für den Kartoffelanbau in Deutschland oder generell in Europa dar. Der Pilz befällt die Blätter, Stängel und Knollen von Pflanzen, dringt durch natürliche Öffnungen ein, aber auch durch kleinere Verletzungen im Pflanzengewebe und setzt dort Enzyme frei, die die Zellwände abbauen. Mhm. Und das erkennt man an Kartoffelpflanzen, wenn die so zu früh, sag ich mal, braun werden, die Pflanzen. Oder auch Tomaten, wenn die Tomaten auf einmal so braune Stellen kriegen. Mhm. Ja, das ist super, super, das ist ein ganz, ganz schlechtes Signal, so. Und der Pilz verbreitet sich nämlich auch rasend schnell durch Sporen, die über den Wind oder auch Wasser transportiert werden. Und, ja, diese feucht-warmen Bedingungen begünstigen seine Ausbreitung. Und dieses Jahr war es ja relativ feucht. Also es ist sehr schlechtes Tomatenwetter gewesen. Mhm. Wir hatten Glück, sowohl bei den Tomaten als auch bei den Kartoffeln. Deswegen sagt man zum Beispiel irgendwie, dass man so Nachtschattengewächse nicht jedes Jahr im selben Beet anbauen soll, weil die sporen natürlich dann auch die Erde. So. Ja, aber ja, es kann halt zu großen Ernte, generell zu großen Ernteausfällen führen, was halt die Landwirtschaft zwingt, sozusagen Fungizide einzusetzen, die einerseits die Kosten hochtreiben für die Bäuerinnen und Bauern, andererseits aber natürlich auch die Umwelt belasten. So, wenn man da Fungizide rumsprüht, weil oft sind da vielleicht andere gute Pilze, auch im Boden und so, die werden halt gleich mitgekillt. Na, und ähnlich problematisch ist die Situation auch im Getreideanbau. Da gibt es auch einen invasiven Pilz, der heißt Puccinia striiformis. Und der löst den Gelbrost aus bei Weizen. Mhm. Und auch bei der Gerste gibt es das. Also natürlich alle Deutschen wieder, oh nein, unser Bier! Ja, da gibt es den Pilz Ramularia colocygni, der die Ramularia-Blattfleckenkrankheit auslöst. Und das führt dazu, dass die Gerstenpflanze dann die Photosyntheseleistung nicht mehr so erbringen kann. Also wenn die ganzen Blätter halt so abgammeln. Und dadurch wird halt die Kornqualität und der Ertrag geschmälert. Also natürlich ist da gerade und auch so mit dem Pilz, der den Wein befällt, der falsche Mehltau, der im 19. Jahrhundert aus Nordamerika eingeschleppt wurde. Also das ist natürlich echt extrem krass. Da habe ich dieses Jahr auch auf Instagram überall so Weinbäuerinnen bauen gesehen, die dieses Jahr, weil es so nass war und so kalt, krasse Probleme damit hatten. Also das wirklich schlimme Probleme mit dem Mehltau, weil es halt das perfekte Wetter war, leider. Ja, also, aber nicht nur Kulturpflanzen, sondern auch unsere Bäume werden von invasiven Pilzen bedroht. Also zum Beispiel Hymenocyphus fraxineus, der löst das Eschentriebsterben aus. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
Nee.
Ja, und
Eschen von so
Esche, der Baum.
Ebereschen und so.
Der Baum, ja. Esche. Genau, und hat in den letzten Jahrzehnten halt die Eschenbestände in ganz Europa radikal dezimiert. Also ist schon sehr, auch sehr, sehr schlecht und sehr bedrohlich. Also, es ist jetzt 25 Minuten Bad News verbreitet. Also Neomyzeten sind halt echt so eine, ja, unterschätzte Gefahr für Ökosysteme und Gesundheiten. Ist halt auch so eine, die sind halt so schwer einzudämmen. Mhm. Weißt du, so kleine, Millionen kleiner Sporen, die durch die Gegend fliegen. Da kann man echt nur sagen, also wenn ihr, ihr hörenden Menschen hier, wenn ihr reist, achtet wirklich darauf, keine Erde oder Pflanzenmaterial mit einzuschleppen. Desinfiziert die Schuhe nach Wanderungen in der Natur und so, weil nur dadurch können wir es wenigstens so ein bisschen eindämmen, beziehungsweise dafür sorgen, dass das nicht alles zu schnell passiert. Ja. Und die Forschung arbeitet ja auch intensiv daran, die Ausbreitung von Neomyzeten zu verstehen und Strategien zu entwickeln, um die Auswirkungen so ein bisschen zu minimieren. Zum Beispiel gibt es ja auch neue Ansätze wie Züchtung resistenter Pflanzen oder Einsatz von biologischen Bekämpfungsmitteln, halt nicht immer so volle Chemiekeule. Ja, aber es bleibt spannend, weil es ein wirklich komplexes Thema ist und auch ein sehr bedrohliches Thema. Und ja, ich bin da mal sehr gespannt, wie sich das so entwickelt, weil gerade so Pilze und so können Evolution sehr schnell vorantreiben. Also ja, man sagt ja auch, dass zum Beispiel der Landgang der Pflanzen ohne Pilze nicht möglich gewesen wäre. Also das sind alles so Sachen. Pilze sind unglaublich spannend. Ich finde Pilze extrem cool. Also wenn ich das jetzt, was ich heute über Pilze weiß und so, hätte ich die Wahl, glaube ich, damals wäre ich keine Entomologin geworden, sondern Mykologin, wenn ich da schon gewusst hätte, wie cool Pilze sind. Mhm. So. Ja, jetzt trinke ich mal einen Tee, weil meine Stimme wird schon ganz rau. Mhm.
Gibt es denn auch invasive Speisepilze? Mhm. Und falls nicht, die Frage, welchen würdest du dir wünschen?
Von invasiven Speisepilzen habe ich jetzt nichts gehört, aber ich habe da auch nicht nachgesucht. Ja. Aber wie, welchen würde ich mir wünschen? Ja. Also Mu-Air könnte gerne. Die mag ich gern.
Mu-Air.
Heißen die nicht so, diese Schleimpilze, diese chinesischen? Die fand ich immer extrem lecker. Finde ich echt so. Ich glaube, Mu-Air heißt.
Mu-Air, okay.
Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, die finde ich sehr lecker. Aber eigentlich will ich keine invasiven Pilze haben, also. So. Mhm. Also, lieber nicht.
Ja. Ich muss sagen, am Deutschen Krebsforschungszentrum, wo ich ja meine Doktorarbeit gemacht habe, da gab es seinerzeit auch, ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, gab es eine Abteilung und die haben neue Wirkstoffe quasi aus Pilzen isoliert. Also haben einfach Pilzkulturen gehabt und haben da alle möglichen Substanzen erstmal isoliert und die dann auf Krebszellen geschmissen und geguckt, ob da irgendwas vielleicht deren Wachstum hemmt. Und dann sind sie immer, wenn sie was gefunden haben, haben sie das genauer charakterisiert, wollten verstehen, wie die funktionieren und so. Ich weiß nicht, ob da jetzt schon Medikamente draus entwickelt wurden, aber da gibt es auf jeden Fall auch eine riesen Vielfalt, hast du ja auch gesagt, an Sekundärwirkstoffen, die produzieren ja, und die da vielleicht im Zweifelsfall auch mal einen Nutzen haben können für den Menschen und nicht nur schädlich sein können.
Ja, wenn man da vielleicht so Toxine isoliert, ne? Nicht, dass man den Pilz darauf loslässt, weil der macht ja nicht an der Krebszelle Stoff.
Nee, genau. Also nur, nur irgendwelche Substanzen, die produzieren.
Mhm, ja.
Und dann habe ich jetzt diese Woche bei einem NAVIC-Seminar, war ein Teilnehmer in der Gruppe und der hat irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, davon erzählt, dass sie in einem Projekt arbeiten, wo sie sich Termiten anschauen, die auch in Symbiose, wenn ich es richtig verstanden habe, mit Pilzen leben.
Es gibt ja auch Ameisen, die Pilze züchten.
Ja, so. Oder ach so, okay, aber genau, in dem Fall waren es Termiten. Und da haben sie auch wiederum nach Stoffen gesucht, die von den Pilzen produziert werden, um ihre Nutzpflanzen resistenter zu machen. Mhm. Also, ich meine, letzten Endes ist der Ansatz immer derselbe. Du guckst halt, was die Pilze alle produzieren, schmeißt das irgendwie in einen Kontext, der für dich wichtig ist und dann guckst du halt, okay,
was passiert.
Wächst der Krebs weniger oder wächst die Kartoffel schneller oder so.
Ja.
Je nachdem, was du halt gerade haben willst.
Ja.
Und das ist halt auch krass, weil, also du hast es ja richtig gesagt, Pilze sind immer so ein bisschen unterm Radar. Also ich meine, die meisten Leute wissen gar nicht, es gibt halt Menschen, es gibt halt Tiere, Pflanzen und Pilze. Also es ist ja ein eigenes Reich.
Es gibt einen bekannten Förster, der jetzt auf seinem Instagram-Kanal schon wieder behauptet hat, Pilze sind Tiere. Mhm. Also nur noch mal klarstellen, Pilze sind keine Tiere. Ja. Sie sind nah an Tieren dran. Ja. Sie haben irgendwie so Eigenschaften auch von den Zellen her, von Pflanzen und von Tieren. Mhm. Und sind aber so von der Art her schon näher am Tier dran. Auch, dass sie sich auf die Nahrung zubewegen und alles fast schon so zu wandern. Und es ist halt, ist auf jeden Fall näher am Tier dran. aber es ist kein Tier. Mhm. Wollte ich nur nochmal sagen, kleiner Disclaimer.
Ja.
Ja.
So, also jedenfalls krasse Vielfalt, total unterschätzt. Blöderweise, wie wir jetzt also von dir ja gelernt haben, im Schlechten, aber vielleicht auch im Guten. Also
Pilze sind generell nicht schlecht, die sind total toll. Genau,
ja, 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 ja. Aber das klingt ja schon, also alle diese Beispiele, die du gegeben hast, klingen halt irgendwie so extrem gefährlich, wenn ich mir überlege, quasi ganze Amphibienpopulationen von jetzt auf gleich, oder wie schnell sterben die denn aus? Du meinst, die Sterblichkeit ist 100%, aber...
Ja, schnell. Also es ist wirklich, die Situation mit den Amphibien ist wirklich dramatisch hier in Europa und eigentlich generell auf der ganzen Welt. Einerseits, weil natürlich die Lebensräume verschwinden und es gibt ja viele Amphibien, die wandern halt, ne? Und das Blöde bei Amphibien ist, die also... Die wandern halt und treffen sich zum gleichen Zeit alle an einem Ort, und zwar um sich zu paaren und dann um abzuleichen. Das heißt, wenn da zwei, reicht, wenn da zwei Frösche einen Pilz haben, dann wird es ein Superspreader-Event. Ja, ja, weil die halt wirklich dann auch aufeinander sitzen und aneinander und alle im selben Wasser und alles. Und deswegen, und je weniger Lebensraum die halt zur Verfügung haben, umso, der ist ja wahnsinnig zerstückelt immer mehr, alles wird durchschnitten durch Straßen und so, und die wandern ja, die wohnen an Platz A, aber treffen sich alle an Platz B, um zu sich zu paaren und den Laich abzulegen. Und je zerstückelter es ist, umso mehr werden die auch zusammengefercht, so, umso näher kommen die sich. Und deswegen ist das wirklich sehr, sehr schlimm, können auch nicht ausweichen. Also wenn dann einer, du bist dann mit fünf kranken Fröschen hier, wohnst du dann auf so einem Flurstück, bist umzingelt von Straßen sozusagen, die das so abschneiden, kannst also da auch nicht raus und dann bist du da halt und ja, wirst dann halt auch krank. Und das ist halt wirklich sehr, sehr, sehr dramatisch. Heute ist der glückliche Podcast.
Häufiger. Ja. Wir hören immer mit was.
Nee, wir müssen noch irgendeine lustige Frage stellen.
Frage.
Guck so, oh Gott, kuscheln die süß. Oh mein Gott, ich muss sofort ein Foto machen. Das ist ja richtig gut. Ich kenne auch Leute, die mögen Pilze gar nicht. Also die finden die eklig. Mein Bruder hat, glaube ich, lange keine Pilze gemocht.
Speisepilze oder wie?
Ja, mein Bruder mochte früher keinen Käse, glaube ich. Also alles, das ist ganz, ja stimmt, der mochte keinen Käse, glaube ich. So richtig. So. Ein Pilze mochte, glaube ich, auch nicht. Bin mir nicht sicher, aber es gibt viele Leute, die mögen die Konsistenz nicht. Ich finde die komplett geil. Je schleimiger, umso besser.
Ja. Ja, stimmt. Nee, kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, ich liebe Pilze. Sehr gute Proteinquelle. Ja, sehr guter Fleischersatz auch. Gerade so große Parasol oder sowas. Kann man so ein Schnitzel draus machen. Das ist ziemlich gut, aber auch sehr gefährlich. Also Pilze sammeln, finde ich, da habe ich immer so voll den Respekt vor. Also ich kenne es aus meiner Kindheit, Pilze sammeln ganz viel. Ja, aber auch kein Geld für Pilze, dann gehst du halt Pilze sammeln. Macht ja auch Spaß. Aber ich selber habe als Erwachsener eigentlich keine Pilze mehr gesammelt, weil, also als Kind konnte ich das. Meine Mutter hat es halt immer abgesegnet. Die hat auch nur, glaube ich, wir haben 3 oder 4 Arten gesammelt, die wir halt wirklich sicher 100% erkannt haben, wo es auch keine Verwechslungsmöglichkeiten gab, den Rest nicht. Aber ich kenne viele Leute, die sammeln leidenschaftlich als mögliche Pfifferlinge und so weiter und so fort. Und da sind so viele Sachen, wo ich so denke, oh, würde ich nicht. So ein Parasol würde ich schon noch, ne? Steinpilz, Maronen, fette Henne, Ziegenbart haben wir immer gemacht. Aber dann endet es auch bei mir. Also klar, diese schwarzen Trompetendinger da auch, ja. Aber das, da habe ich immer krassen Respekt vor. Da denke ich immer, better not risk it. Mhm. Wir wollten ja mal die Pilzwanderung letztes Jahr machen. Da ist ja Chloe so schwer erkrankt. Deswegen konnten wir da nicht hin. Mhm. Obwohl wir sie gebucht und bezahlt haben. Und dann war Chloe ja so schwer krank. Aber ich würde es gerne mal wieder richtig lernen. Also ich, klar, ich kann das jetzt, ich könnte selber mit einem bestimmungslosen Buch losziehen. Und es würde wahrscheinlich sogar, weil ich das gewohnt bin, Sachen zu bestimmen und ich kenne auch den Grundaufbau von Pilzen, also kann da mit dem Bestimmungsführer arbeiten, würde wahrscheinlich klappen, aber 100% halt nicht. Und es reicht halt, dass du einmal reinscheißt bei einem Pilz. Also einmal daneben greifen reicht schon. Ja. So, das ist ganz schlimm. Ist es doch, sind doch jetzt diese zwei Kinder gestorben, sind die gestorben eigentlich? Die da mit dem Knollenblätterpilz. Ich glaube, das ist auch ein Invasiver, der Grüne. Nee, einer von denen. Einer von denen ist, glaube ich, auch ein Neophyt. Mhm. Und da waren noch diese zwei Kinder.
Während du das nachguckst, also wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal eine Folge drüber gemacht, über das Stoffwechselprodukte von Pilzen quasi ja in der Psychotherapie verwendet werden.
Ja. Auch LSD. Psilocybin.
Genau.
LSD.
Und so, ja, und so. Also,
Kurzer Einwurf. Den Kindern geht's gut. Puh, ich hatte jetzt Angst, dass ich hier schon wieder Bad News sagen muss, aber allen geht's gut.
Ja. Und ich habe auch in dem Buch, was ich gerade gelesen bzw. gehört habe, die Hauptfigur, die machen auch ständig mit Pilzen so Microdosing
irgendwie. Ja.
Und dann deswegen habe ich auch eine Frage, die tendenziell hoffentlich ein bisschen positiver ist. Die Frage.
Die Frage.
Wenn du jetzt Pilz konsumieren würdest, der irgendwie zu Wesens- oder bewusstseinsverändernden Zuständen führen würde. Also was würdest du dir dann wünschen für einen Pilz? Was sollte der machen?
Ja, es gibt ja also halt gegen Depressionen, ne? Also gibt's ja, dass man Edibles, wie man so schön sagt. Aber ich traue mich nicht. Also das würde ich mich nicht trauen. Also generell so Sachen, LSD auch, Microdosing und so, traue ich mich nicht. Bin ich zu großer Schisser. Es war schon ein harter Kampf für mich, dass ich überhaupt Antidepressiva nehme. War ich auch so, ich weiß nicht. Aber bei so Natursachen, oh nee. Also ich hatte, als ich in Wien gewohnt habe, hatte ich einen Mitbewohner, der ist in den Alpen, wächst da so ein psychoaktiver Pilz. Und der ist so halt, kannst du mit der Bahn hinfahren aus Wien, da mit dem Bimmelbahn, kannst da klettern gehen, der hat die echt gepflückt. So.
Und dann gegessen,
Gegessen halt.
Okay.
Und dann hat er getrippt.
Gegessen wie so Champignons oder was?
Ich weiß nicht, wie das gegessen. Er hat es mir angeboten.
Aber hast du mal gesehen, wie die aussehen und so?
Doch, wie die aussehen schon. Die sind so grau. Also die waren so grau, so total unscheinbar. Mhm. Also so klein, lange, Stiel, grau. Also mega unscheinbar. Ich habe die gesehen, dachte mir so, Alter, so sieht jeder Pilz aus. Woher willst du das denn wissen? Aber gut, war sein Ding. Er hat es überlebt, also keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie der Trip war oder so. Ich war dann auch 2 Wochen in Kroatien. Also.
Die werden gekocht oder?
Keine Ahnung.
Weiß nicht.
Ich weiß nicht, ob der die roh isst oder ob man kocht. Mhm. Ja, also da bin ich zu Schisser. Also, aber wenn ich einen Pilz, der sicher, so wie bei Super Mario, du isst einen Pilz und ist groß. Interessant eigentlich. Wieso Pilz? Hat da etwa auch jemand gerne Microdosing gemacht? Naja, dann würde ich, man konnte die sogar zum Teil kaufen in Wien, in diesem Headshop. Gab es so Headshops und da gab es die in so getrocknet, klein, abgepackt. Naja, ich hätte gerne so, wenn so ein One-Up-Pilz mäßig wie bei Super Mario, dann hätte ich gern einen, der meine Depression wegmacht. Mhm. Das fände ich geil. Oder einen, der macht, dass ich mich jeden Tag extrem wach fühle. Oder einen noch, wo ich mir noch mehr Sachen merken kann.
Ich glaube, den mit dem Wachfühlen, den gibt's, heißt Kaffee.
Kaffeepilz. Auch weiß ich nicht, ob ich da bin. Oh, Schatz, der Kaffee schimmelt. Jetzt ist er besonders, besonders gut. Was willst du nehmen?
Wach hast du und was hast du dann noch gesagt?
Dass ich mir super viel merken kann.
Okay.
Was willst du nehmen?
Ich glaube, ich hätte gern so einen, dass, wenn man den nimmt, dass dann die Zeit nicht so, also für ein Gefühl die Zeit nicht so schnell rumgeht. Wenn man irgendwas Cooles macht, dass man sich vorher so einen Pilz einwirft und dann hat man voll lang was davon, obwohl es echt nur, also keine Ahnung, so ein Fußballspiel war oder so 90 Minuten, aber es kommt einem halt vor, als hätte man da schön den ganzen Nachmittag.
Bei was würdest du das dann einwerfen zum Beispiel? Sex. jeder ein vernünftiger Mensch direkt so, jo, Orgasmus auf jeden Fall.
Ja, wobei das wäre dann natürlich blöd,
ich find's stressig.
Du müsstest halt den dann auch nehmen, weil sonst wäre es irgendwie ein bisschen.
Wieso? Ist ja nicht mein Problem, wie lange du das Gefühl hast, wie lange es dauert.
Ja, für dich ist es dann ja trotzdem.
Ist ja gleich also lang normal. Für uns beide. Ist es ja, gleich lang für uns beide.
Ja, nee, also es müsste schon irgendwas sein, wo man weiß, dass es gut ist, weil wie gesagt, Fußballspiel jetzt.
Was heißt denn, wo man weiß, was gut ist? Entschuldigen Sie mal.
Was?
Ja. Was soll das denn? Nee, wo man weiß, was gut ist.
Ich habe gesagt,
bei dir weiß man ja immer nicht.
Nein, beim Sex schon, aber beim Fußballspiel halt zum Beispiel ja nicht.
Ja, dann komm, wir haben gerade St. Pauli geguckt. Ja, wie gut war das denn?
Ja, eben.
Ja, okay. Dann also vielleicht bei was richtig geilem Essen.
Genau, oder wenn man irgendwie so eine Feier hat oder so.
Ja.
Irgendwas, wo man halt weiß, dass es gut wird einfach.
Ja, das war bei Feiern, wer weiß. Sich ja wieder Paare streiten und trennen, weil sie besoffen sind. I don't know. Ja, aber ja, ich weiß, ich will gerade, wo weiß man, Oder wenn man zum ersten Mal ein neues Spiel ausprobiert, auf das man sich richtig lange gefreut hat. Gut, da muss man auch gucken, nicht ist er verbuggt, total verbuggt und es fühlt sich Stunden an. Ja. Und denkst du, oh mein Gott, ich bin noch nicht mal durch Tutorial, ich spiele das schon 6 Tage.
Ja, oder man liest halt irgendwie so ein Buch und man ist kurz vor den letzten Seiten, will eigentlich nicht, dass es aufhört so.
Ja.
Aber man will es auch fertig lesen, man will auch wissen, wie es ausgeht und dann schnell Pilz reinwerfen und sich halt gönnen.
Ja.
Das finde ich gut.
Was meinst du, was die Hunde für einen Pilz bräuchten?
Einfach damit der Napf länger wirkt.
Ja, damit der Napf sich, ich glaube, die bräuchten einfach so einen Napf, der nie leer wird. Die bräuchten so einen Phantomnapf, wo die immer denken, sie würden was essen, aber sie essen gar nichts, weil der Napf ist leer, aber wo sie immer, wo so ein Pilz, immer wenn sie im Napf nochmal random drin lecken, um 2 Stunden später zu gucken, ob er sich doch magisch befüllt hat oder ob man ein Molekül vergessen hat, dass sich dann immer so anfühlt, als sei noch was drin, aber dann würden wir die gar nicht mehr vom Napf wegkriegen.
Wenn der Napf so eine Wunderlampe wäre, man muss nicht dran reiben, sondern dran lecken.
Wie es gab doch dieses Märchen mit dieser Breischüssel, die sich immer wieder füllt.
Breischüssel?
Ja, vor allem, weil ja Hunde zum Teil wirklich essen, also kein Stoppgefühl haben können. Deswegen essen die halt, bis der Magen reißt. Also wirklich, nicht so im übertragenen Sinne, sondern wirklich. So, das wäre nicht so gut. Ja, ich glaube, Tobi würde sich auch vielleicht so ein Pilz... Ich glaube, Humboldt würde sich so einen Pilz einwerfen, wo er dann die Fähigkeit kriegt, richtig gut in den Ohren zu bohren. Also wo dann so seine Pfote so dünn wird und ihm so ein Finger wächst, den er dann ins Ohr reinstecken kann. Das würde ihm gut gefallen, glaube ich. Aber nur ein bisschen. Also hat er immer sehr saubere Ohren. Aber ja, wenn ich da anrücke mit der Pinzette, dem Puder und der Reinigungslösung. Ja. Aber das finde ich schon ganz nice. Alle Hunde mögen es, wenn man an den Ohren rumspielt. So hinter den Ohren auch richtig gut.
Faustdick
hinter den Ohren. Na gut, also so viel zu Pilzen. Mhm. Haben wir noch irgendwas Hausmeisterliches?
Ich wusste schon am Anfang der Folge nichts. Jetzt gut. Weiß ich immer noch nichts.
Dann folgt einfach schreibersnaturarium.de und nerdletter.de.
Ja.
Und da kriegt ihr noch mehr Wissenschaftsgeschichten ins Postfach rein. Kostenlos oder bei mir, wenn ihr noch mehr Geschichten haben wollt, könnt ihr auch Mitgliedschaft abschließen. Aber geht los ab einer Tasse Kaffee im Monat quasi.
Als Fahren, oder?
Als Fahren, ja. Genau, ja.
Da kann man sich hocharbeiten, oder?
Man wird ja nicht, ist kein Game, wirst nicht befördert oder so. Du kriegst dann einfach noch mehr Geschichten. Das ist einfach so, wie wenn man ein Zeitschriftenabo hat, dann kriegt man noch mehr Geschichten halt. Genau. So, dann. Ich find's geil, wenn's Leute hören, wenn die ein Pilzomelett essen, sich denken, ach du Scheiße, was esse ich da? Pilzpizza, oh, ich hätte jetzt mega Bock auf eine Pizzafungi. Na toll. Okay, ich habe ja noch Baumkuchen. Pilzbaumkuchen.
Mhm. In dem Sinne?
Ja.
Bis nächste Woche, oder? Können wir jetzt fast schon sagen, wir haben fast wieder so einen regelmäßigen Rhythmus.
Ja, wir haben jetzt einen regelmäßigen Rhythmus, ja, also das ist beängstigend.
Bis nächsten Sonntag.
Dann. Bis nächsten Sonntag. Nacht.
Ja, nächsten Sonntag muss ich natürlich dann schon verreisen, aber dann nehmen wir vorher auf.
Ja, müssen wir voraufnehmen.
Okay, gut, dann macht's gut.
Bis dann, ciao.